Heute ist der großartige Jochen Schropp bei mir zu Gast. Jochen, du bist Schauspieler, Moderator, Podcaster und hast auch dein eigenes Buch Queer as Fuck geschrieben. Bei Instagram nimmst du uns alle mit in dein Privatleben und zeigst uns neben deinem Leben in Berlin auch, was so in Kapstadt abgeht. Danke, dass du heute da bist. Ich freue mich.
Hallo Leni, ich freue mich auch.
Willkommen bei Grow and Flow, der Podcast für deine Work-Life-Balance. Ich bin dein Host Leni Bold, Expertin für Achtsamkeit bei der Arbeit und Hippie im Herzen. In diesem Podcast möchte ich dir gemeinsam mit meinen Gästinnen Impulse geben, die du in deinem Alltag anwenden kannst. Weniger Stress, mehr Zeit und Zufriedenheit. Lass uns gemeinsam wachsen. Also, worauf warten wir noch? Los geht's!
Oh, ich liebe deine Intro-Stimme. Hallo. Wie schön. Danke, danke. Da will man sich eigentlich direkt auf so ein Wasserbett legen und möchte einfach nur irgendwelche Ambient-Music hören und so ein bisschen träumen. Schön.
Geil, dass du Wasserbett sagst. Daran habe ich ewig nicht mal gedacht. Das ist so ein bisschen out heutzutage. Ne? Meine Eltern hatten früher eins. Und immer, wenn ich krank war, durfte ich in einem Wasserbett liegen. Ich habe das so geliebt. Das ist ja so relaxing. So eine tolle Idee eigentlich.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich lag auch, glaube ich, ein oder zweimal in meinem Leben auf einem Wasserbett und einmal sogar auf einem beheizten. Und das fand ich total verrückt. Also du konntest diese Wassertemperatur einstellen. Und gerade im Winter oder wenn man so ein bisschen Wehwehchen am Rücken hat oder vielleicht etwas verspannt ist, ist das großartig. Wir müssen das Wasserbett wieder zurückbringen. Bring back the Wasserbett.
Bring back the Wasserbett, please. Ey Jochen, damit hast du mir die perfekte Vorlage gegeben für den Einstieg in diese Folge. Es wird ja jetzt langsam etwas kälter in Deutschland. Bei einigen, ja, kommt so ein bisschen die Winterdepression hoch. Ich habe schon mit Freunden gesprochen, die haben gesagt, es war jetzt nachts in Berlin teilweise schon 6 Grad und ich war geschockt, weil hier auf Mallorca ist ja auch so ein bisschen eine Bubble noch. Wir haben jetzt teilweise noch um die 20 Grad. Und ich weiß ja auch von dir, dass du teilweise in Kapstadt wohnst. Ich war ja letztes Jahr das erste Mal in Südafrika und auch das erste Mal in Kapstadt. Mhm. Ich habe da ja die Nivea-Kampagne geschossen. Einige von euch haben es vielleicht sogar gesehen bei DM dieses Jahr in den Stores. Und da durfte ich auch so ein bisschen in dein Leben eintauchen, da drüben in Kapstadt. Und ich fand das total spannend. Und das ist auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe in diese Podcast-Folge, weil ich gerne von dir wissen möchte und herausfinden möchte, wie du diesen Spagat schaffst zwischen deinem Job in Berlin, deiner Auszeit in Kapstadt. Ich weiß ja, dass du regelmäßig drüben bist und ich glaube, dass die Zuhörenden da draußen ganz viel daraus heute mitnehmen können. Was hat dich denn eigentlich dazu inspiriert, einen zweiten Wohnsitz in Kapstadt zu haben und wie kam es dazu?
Also das allererste Mal in Kapstadt war ich beim Jahreswechsel 2000 auf 2001. Da warst du, glaube ich, 2. da war ich mit einer Freundin da, mit meiner damals besten Freundin. Und da war das natürlich auch noch eine ganz andere Stadt. Da war das in dem Land auch politisch alles noch ein bisschen anders. Aber der Aufbruch war quasi schon da. Man sah schon, dass immer mehr Menschen nach Kapstadt reisen, sich Südafrika angucken. Und ich habe damals eigentlich diesen ganzen Touri-Kram gemacht. Also ich habe, glaube ich, jeden Morgen den Wecker um 6 Uhr klingeln lassen, damit wir alles sehen konnten. Dann sind wir abends um 8 total erschöpft ins Bett gefallen. Ich habe also von diesem ganzen Vibe, den diese Stadt ja auch hat, nicht so viel mitbekommen. Und dann war ich 2011 das zweite Mal in Kapstadt und da hat es mich dann einfach total umgehauen. Also dieses Lebensgefühl, diese liebevolle Art der KapstädterInnen, das tolle Essen und all das, was diese Stadt bietet. Und für mich war klar, ich will da wieder hin.
Also es hat sozusagen einige Jahre gedauert, bis du dann das zweite Mal rübergegangen bist. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, weil ich finde, ganz oft, wenn wir das erste Mal an irgendeinem Platz sind, dann wollen wir natürlich all das sehen, was man vielleicht in Reiseführern liest. Und wenn wir dann aber Menschen dort kennenlernen, dann eröffnet sich ja immer noch mal eine ganz andere Welt. Also ich liebe das eigentlich am meisten, in Städte zu reisen oder an Plätze zu reisen, wo ich Menschen kenne, die dort aufgewachsen sind, weil die einem natürlich was ganz anderes zeigen können, als das, was einem Reiseführer bieten kann.
Ja, total. Also bei mir war das ja auch das erste Mal letztes Jahr und ich war ja auch so viel unterwegs. Ich fand den Lion's Head auch total schön. Das ist ja dieser kleine Berg in der Stadt, wo man draufwandern kann. Wow, die Aussicht von da oben und der Sonnenuntergang, das war einfach so unbeschreiblich. Also ich kann auf jeden Fall total verstehen, warum du da jetzt einen zweiten Standort hast. Wann war das dann auch beim deinem zweiten Besuch direkt die Entscheidung, hier möchte ich auch irgendwie einen zweiten Wohnsitz haben, oder kam das dann erst nochmal einige Jahre später?
Das kam tatsächlich erst einige Jahre später. Ich war jeden Winter dort bis auf einmal. Da war ich in Thailand, was mich nicht so abgeholt hat, obwohl es ein wunderschönes Land ist. Und habe dann 2015 in einem Airbnb gewohnt, in dem ich, glaube ich, schon 3 Jahre wohnen wollte. Das ist ja so lustig, wenn man sich dann so bei Airbnb umguckt, was für Häuser gibt es. Und dann findet man vielleicht eins, was einem besonders gut gefällt. Und dann ist es immer ausgebucht. Und irgendwie entwickle ich dann so einen Ehrgeiz, ich will da aber jetzt unbedingt mal wohnen. Und hatte dann auch Kontakt mit den Vermietern, das war ein schwules Pärchen, die hatten sich aber dann gerade vergrößert, also sind in ein anderes Haus gezogen und haben dann ihr Haus gerade verkauft, und deswegen konnte ich dann dieses eine Jahr wieder nicht dort wohnen und habe es dann 2015 endlich geschafft. Das Haus gehörte dann einer deutschen Familie, mit der ich mich so ein bisschen angefreundet hatte. Also ich habe, glaube ich, 2 Jahre in Folge in diesem Haus dann gewohnt. Das heißt, man hatte Kontakt, ne? Die haben immer die Übergabe gemacht, dann hat man so ein bisschen gequatscht. Und ich habe halt gesagt, wenn ihr irgendwann dieses Haus nicht mehr haben möchtet, dann ruft mich bitte an. Das ist ein Haus von 1870, ein altes viktorianisches Haus, steht auch unter Denkmalschutz vorne. Ja. Hinten gibt's einen Anbau. Und das Haus hat einfach wahnsinnig gute Schwingungen. Also man kommt da rein und man fühlt sich wohl. Also ich kenne niemanden, dem es nicht so geht.
Ja, ich habe den Vibe geliebt. Und auch bei dir auf dem Dach oben, ey, einfach ein wunderschönes Haus. Also ich habe mich auch total wohlgefühlt. Ich weiß total, was du meinst. Wahrscheinlich hast du das schon das erste Mal gespürt, als du da reingetreten bist, oder?
Genau. Und da war das, also ich habe das natürlich jetzt auch so ein bisschen renoviert und angepasst. Diese Dachterrasse gab es ja damals auch noch gar nicht. Aber ich habe mich da einfach sehr, sehr wohlgefühlt. Und dann bekam ich tatsächlich 2 Jahre später den Anruf, 2017. Die Familie hatte nämlich noch ein Haus am Strand. Es war eine wohlhabende Ärztefamilie, weißt du. Da kann man sich auch das Zweithaus kann man dann auch irgendwann mal abstoßen.
Natürlich.
Ja, die haben relativ schnell gemerkt, dass natürlich so ein altes Haus von 1870 auch immer wieder Pflege braucht, immer wieder Wartungen und Reparaturen mit sich bringen, und dass es eben nicht so ist. Also sie hatten das Haus damals gekauft, weil sie dachten, ach, wenn wir dann mal in Kapstadt sind und spontan in der Stadt bleiben wollen, was natürlich, ich weiß, wahnsinnig privilegiert ist, dann haben wir eben jetzt noch dieses 2000, haben dann aber gemerkt, wir müssen das Haus vermieten, weil wenn wir das leer stehen lassen, dann ist das einfach auch zu viel Geld, was wir da immer wieder investieren und was dann eben keinen Ausgleich hat. Genau, naja, auf jeden Fall haben sie sich dann entschieden, es lohnt sich nicht mehr, wir verkaufen dieses Haus. Und ich habe, glaube ich, morgens den Anruf bekommen und saß dann mittags bei meiner Bank und habe geguckt, wie ich das finanziert bekomme. Mhm. Und habe es vielleicht mal zwischendrin ganz kurz bereut, weil es dann doch weitaus teurer war, als ich dachte. Also man muss verstehen, wenn man sich in Kapstadt eine Immobilie kauft, dann geht es über einen Notar, über eine Notarin, die macht das alles für einen. Es hat aber insgesamt, glaube ich, 5 Monate gebraucht, bis das alles durch war. Und also bis der Verkauf dann durch war. Und erst dann ging eben die Bezahlung dann auch durch. Und der Rand stand einfach das halbe Jahr vorher weitaus günstiger als dann 6 Monate später. Das heißt, ich habe, glaube ich, 60.000 Euro mehr bezahlen müssen, als ich dachte. Und das ist natürlich dann schon eine ganze Menge Geld, ja.
Ja, auch wegen der Wartezeit, ne? Dann kannst du gar nicht so richtig kalkulieren. Aber wie viele Jahre bist du jetzt schon in dem Haus eigentlich?
Das habe ich dann gekauft 2018. Mhm. Genau. Und das heißt, ich war dann, glaube ich, auch im Winter 2018 das erste Mal dann dort, als es dann mein Haus war und dann auch schon ein bisschen renoviert wurde.
Wow, ich stelle mir das so schön vor, wenn man das erste Mal dann rüberfliegt. Es sind ja auch einige Stunden im Flugzeug und du den Schlüssel in der Hand hast und das erste Mal so die Tür aufmachst und so reingehst.
Ja, und ich sag dir, ich hatte solche Sorgen, dass ich ankomme und dass dieser Zauber der Stadt und auch der Zauber des Hauses weg ist. Und das war zum Glück nicht der Fall und ist bis heute jetzt nicht der Fall gewesen. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich immer noch dieses Glücksgefühl habe, wenn ich dort lande.
Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass du eben diese 2 Standorte hast, dass du auch eine längere Zeit in Berlin bist. Weil ich merke das hier auf Mallorca jetzt nach 3 Jahren auch. Also wenn man die ganze Zeit an einem Ort ist, dann normalisieren sich Dinge irgendwann. Dann normalisiert sich, dass man einen Strand vor der Haustür hat. dann normalisiert sich auch, dass man immer gutes Wetter hat. Und ich versuche trotzdem, weil ich das nämlich weiß und eigentlich möchte ich dieses schöne Gefühl eben beibehalten, versuche ich trotzdem immer, mir das vor Augen zu führen, wie privilegiert das ist, wie schön das ist und dass man auch immer dafür dankbar sein sollte, dass man das eben vor der Haustür hat. Wie machst du das denn zeitlich? Fliegst du rüber, wann immer du Zeit hast, oder gibt es da so einen festen Plan, den du dir vorher zurechtlegst?
Also ich weiß nicht, ob ich dich damit jetzt komplett aus dem Konzept bringe, aber ich bin ja eigentlich nur ein oder zweimal im Jahr da.
Naja, aber das ist schon...
Ich bin ja, ich finde das gar nicht, ja.
Das ist schon häufig, oder? Also auf jeden Fall klingt das nach einer Regelmäßigkeit. Wir haben ja schon öfter drüber auch privat gesprochen und es klingt so, dass es für dich schon so etwas ist, wo du rüberfliegst, um deine Batterien auch wieder aufzuladen.
Genau, also eine Zeit, die auf jeden Fall immer fest eingeplant ist, ist die Zeit um Weihnachten und Neujahr, weil das aber eben auch eine berufliche Zeit ist, wo relativ wenig passiert. Also ich war natürlich auch schon ein paar Mal in Kapstadt und habe dann kurz vorher einen Anruf bekommen, dass ich einen Job bekommen habe, den ich nicht absagen wollte oder worauf ich mich total gefreut habe. Und dann musste ich auch mal früher zurückfliegen. Aber eigentlich plane ich immer mindestens 4 Wochen ein und tatsächlich jetzt in diesem Winter, wenn alles gut geht, sogar 8 Wochen, weil ich auch merke, ich brauche immer eine gewisse Zeit, um überhaupt erstmal dort anzukommen. Also, dass sich das jetzt wirklich so anfühlt, als sei ich im Urlaub, passiert eigentlich immer erst nach 2 bis 3 Wochen. Und dann fängt es ja immer erst an, spannend zu werden. Vor allem liebe ich das ja eben auch, dass es sich nicht so anfühlt, als wäre ich im Urlaub, sondern nach ein paar Wochen, dass es sich eben so anfühlt, als würde ich dort leben. Also dann habe ich eben mein Gym oder mein Yoga-Studio und habe eben auch Freunde und Freundinnen dort. Natürlich muss man sagen, zu dieser Jahreszeit sind immer wahnsinnig viele deutsche Freunde und Freundinnen auch da oder aus anderen Ländern auch. Deswegen ist es eben auch viel Party und viel Socializing und es braucht dann Blondies. Immer erstmal, um auch runterzukommen. Blondies, genau. Blondies ist eine Bar, muss man dazu sagen. Ich bin überhaupt kein Bargänger. Also wenn du mich in Berlin fragst, wo geht man denn, in welche Bar kann man denn gehen, dann kann ich dir 2, 3 Bars nennen, in denen ich aber vielleicht einmal im Jahr bin. Und Blondies ist, wie kann man das beschreiben? Es ist eigentlich fast wie so eine Beachbar, aber eben nicht am Beach.
Nicht am Oder Beach, wie könnte genau. man's?
Also weil das ja, ist so, es so. Ist so... Es ist gefliest, weiße Fliesen überall oder dann gibt es gelbe Sonnenschirme, dann gibt es einen riesigen Fisch an der Wand und ein Bild von Diana und es hat, also ich denke immer, so stelle ich mir irgendwie eine Bar an der Copacabana in Brasilien vor.
Ja, I feel you. Genau das ist dieser Vibe und es ist auch so halb outdoor, ne? Es ist schon überdacht, aber du meintest auch, da war doch auch so ein Garagentor, das habe ich nämlich, das war nämlich zu und du meintest, manchmal machen die das hoch, oder?
Genau.
Und dann an ist da irgendwie noch ein DJ hinter oder sowas.
An diesem Garagentor ist eben dieser riesige Schwertfisch angebracht, also dieses ist ja eigentlich ein Kunstwerk, dieser überdimensionale Schwertfisch. Und wenn man eben da die Jalousie oder wie auch immer, wenn man die aufmacht, dann ist da hinten ungefähr noch so ein 2x2 Meter Raum und da legt dann eben auch gern mein DJ auf. Es gibt ja einen israelischen Mitbesitzer, das heißt, es gibt wahnsinnig tolle Levante-Küche, also das Essen da ist ja auch eben fantastisch.
Ach, ja,
und das Schöne das daran ist, die machen um 12 auf. Du kannst eigentlich um 12 da hingehen, kannst lunchen, kannst danach schon mal einen Feierabenddrink nehmen und eigentlich bis in die späten Abendstunden dort verweilen und zum Schluss dann eben noch ein bisschen Party machen. Das ist ja die alles in einer Bar sozusagen.
Ich fand das total schön mit euch da. Echt ein cooler Vibe da drüben. Also für alle, die das erste Mal in Kapstadt sind, das ist auf jeden Fall schon mal eine Bar-Empfehlung, oder? Das Blondies kann man.
Es ist eine Bar-Empfehlung, es ist auch eine Restaurant-Empfehlung. Und was ich eben am Blondies so mag, beziehungsweise was ich an Kapstadt so mag, man findet selbst in Läden, die einem vielleicht zusagen, weil man das Interieur mag oder vielleicht auch so ein bisschen die Crowd, findet man aber Menschen aus den unterschiedlichsten, aus den unterschiedlichsten Altersklassen, aus den unterschiedlichsten Ebenen. Also ich finde gerade im Blondies mittags, da sieht man dann vielleicht nicht ganz so viele, aber auch den einen oder anderen mal im Anzug. Dann weiß ich noch, irgendwann saß da so ein ganz, ganz altes Ehepaar, die waren bestimmt 80 und aßen da irgendwie ihr Mittagessen, also es ist so schön gemischt. Und dann hast du aber auch die Hipster hinter der Bar, ein paar queere Menschen, irgendwie schön, ja.
Das ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich fand, es war auch irgendwie ein total queer-freundlicher Space. Ich habe mich da irgendwie total wohl gefühlt. Aber wie du sagst, totales bunte, bunt gemischte Publikum, das liebe ich auch am meisten. Auch wenn ich in Berlin bin, ich mag das gar nicht, wenn das immer so exklusiv queer oder, weiß ich nicht, irgendwelche Labels hat. Am schönsten ist es doch eigentlich, wenn wir alle zusammen eine schöne Zeit haben können.
Das finde ich auch. So, aber ich finde, dass das in Berlin eben ganz oft nicht so ist. Ich weiß nicht, also vielleicht mag das für dich so sein, wenn du dann aus Mallorca nach Berlin kommst, aber ich finde, in Berlin ist es schon sehr gelabelt und die einen gehen dorthin und die anderen gehen dahin, was mir eigentlich auch nicht so gefällt.
Ja, nee, finde ich nämlich auch. Das ist nämlich auch meine Beobachtung. Hier auf Mallorca ist auch alles sehr gemischt. Das liegt aber auch daran, dass es eine recht kleine Insel ist, die queere Szene auch nicht so groß ist. Aber trotzdem finde ich den Vibe schön, weißt du, wenn alle koexistieren dürfen und alle irgendwie zusammen eine schöne Zeit haben können. Jetzt mal zurück zu Kapstadt oder Südafrika allgemein. Gibt es rein saisonal gedacht ein perfektes Timing für Südafrika? Ich meine, in Deutschland wird es jetzt auch wieder ungemütlicher, würdest du sagen, weiß ich nicht. Monat XY ist der Monat, wo man rübergehen sollte.
Also, Südafrika war jetzt eine Zeit lang durch die Pandemie natürlich auch so ein bisschen gebeutelt, ne, weil die Tourismusbranche so ein bisschen brach lag. Das hat auch wirklich vielen Menschen dort geschadet oder auch vielen Restaurants ist es sehr schwer gefallen, offen zu bleiben. Natürlich liebe ich es um Weihnachten und Silvester, weil eben ganz viele Leute da sind und da noch so ein ganz besonderer Flair in der Stadt ist. Allerdings ist es auch oft sehr voll. Und deswegen würde ich sagen, wenn man das allererste Mal nach Kapstadt fliegt und das vielleicht einrichten kann, sich Urlaub zu nehmen oder vielleicht auch mit der Familie rüber zu fliegen, außerhalb von Schulferienzeiten, dann würde ich sagen, macht es im November oder macht es sogar auch erst im März, April. Also Norman und ich, mein Mann und ich, wir haben ja im April geheiratet und das Wetter war fantastisch. Und es ist dann eben auch nicht mehr ganz so heiß. Im Januar sind es natürlich auch gerne mal 35 Grad. Das kann schon auch sehr, sehr anstrengend sein. Und das Wetter ist immer noch wunderschön, glaube ich, bis in den Mai hinein. Und dann wird es eben so ein bisschen ungemütlich, weil dann kommt der Herbst. Und dann regnet es eben auch viel. Und in Kapstadt hast du eben jetzt keine Zentralheizung oder so. Also gerade im Winter bist du dann auf deinen Kamin angewiesen oder eben auf irgendwelche elektrischen Heizwärmer oder sowas. Aber das kennt man ja aus anderen Ländern auch.
Ich wollte es gerade sagen, da muss man gar nicht so weit fliegen. Das kennt man sogar in Mallorca.
Ja, aber habt ihr nicht dann wenigstens eine Klimaanlage und heizt dann darüber oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Also ich habe hier bei mir zu Hause einen Air Conditioner und der macht halt heiß oder kalt, ne? Wobei, das ist nicht vergleichbar mit einer Heizung in Deutschland oder auch den gut. Also das ist ja auch so lustig, sobald man irgendwie mal eine längere Zeit nicht in Deutschland war, schätzt man auch so sehr so einfache Dinge, über die man sich nie Gedanken gemacht hat. Wie gut Häuser in Deutschland isoliert sind im Winter, das ist einfach unglaublich. Ja. Du musst ja kaum heizen und die hält sich warm. Und hier ist es so, du machst den Air Conditioner aus und es ist auf einmal wieder kalt. Also
ja, das stimmt. Echt,
wobei es auch hier auf Mallorca sind es auch nur, ich sag mal so 2 Monate, wo es hier kalt wird. Es ist so Januar, Februar. Aber die ziehen sich dann auch, ne? Weil es ist wirklich ein Kampf, irgendwie die Bude hier warm zu halten. Das ist echt, echt witzig, wie die Länder eben ausgelegt sind halt für das Klima, ne? Hier sind sie ausgelegt auch für eher heißere Monate und so ist es wahrscheinlich auch in Kapstadt.
Ja, aber wisst ihr denn, wie ihr es euch gemütlich machen könnt? Weil ich war mal mit einem Australier zusammen und wenn ich da dann im Winter war, im australischen Winter, hatte ich immer das Gefühl, die wissen überhaupt nicht, wie man sich's gemütlich macht. Also, dass man es nicht so richtig schön warm und muckelig kriegt, ist die eine Sache. Aber was so Kerzen anging und so, wobei vielleicht hat sich das auch so ein bisschen geändert. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, um Gottes Willen. Aber
ja, aber ich weiß, was du meinst. Also hier, die haben dieses Feeling nicht, dieses Hygge-Feeling, ne? Was wir in Deutschland ja auch so zelebrieren, was so ein bisschen aus Dänemark und Co. rübergeschwappt ist, das nehme ich schon mit. Ich gehe dann Kerzen einkaufen, ich stelle mir überall Kerzen hin, mache mir einen Tee und so ein typischer Mallorquiner, der zieht dann einfach seine Jacke in der Wohnung an und seine Schuhe und friert dann einfach drin. Aber es ist nicht unbedingt gemütlicher.
mit Neonbeleuchtung.
Mit Neonbeleuchtung. Ich habe auch überlegt, mir so richtig Oma-mäßig so eine Heizdecke zu kaufen. Kennst du die, die man so einsteckt in an den Strom und dann heizt die einfach so auf?
Großartig.
Ja, ich dachte mir, das Gimmick, das kaufe ich mir jetzt. Nach 2 Wintern, wo ich echt immer nachts gefroren habe, war ich so, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal mit dieses Jahr, dann hole ich mir halt diese Oma-Decke. Dann lachen mich die Leute halt aus, ist mir egal.
Du, die wissen ja gar nicht, wie gut du es hast. Ich finde eben, mir wird dann oft ein bisschen zu warm, aber ich finde eben gerade, wenn man so ein bisschen verspannt ist oder so ein bisschen fröstelig, ist das schon schön. Ich bin auch ein Wärmflaschenmensch, muss ich sagen.
Total. Okay, warum ist, also ich habe mal noch eine Frage zu Kapstadt. Warum hast du dich dann eigentlich für Kapstadt und keinen anderen Ort entschieden? Weil ich meine, es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Es hätte auch Athen sein können, es hätte Bali sein können, Malta, whatever. Es gibt ja wunderschöne Orte auf der ganzen Welt. Warum dann wirklich Kapstadt und was waren so die absoluten Bewegpunkte dafür? Oder war das einfach eine, ich sag mal, emotionale Entscheidung, die du jetzt rational gar nicht so einordnen kannst?
Doch, also ich kann es versuchen. Das ist für mich halt auf jeden Fall so ein Herzensort. Also ich habe da ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Ich finde die KapstädterInnen wahnsinnig, auf jeden Fall die ich kennenlernen durfte, wahnsinnig offen. Also die leben einfach the good life. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland sehr oft verurteilen oder bewerten. Und das bin ich in Südafrika, glaube ich, noch nie. Also ich bin noch nie so bewertet worden. Also das Gefühl hatte ich irgendwie nie. Die Leute interessieren sich immer für ein gutes Gespräch. Die sehen deine Seele, die sehen deine Aura und das finden sie irgendwie ganz gut. Und vielleicht ist das jetzt so ein bisschen so ein komisches Beispiel oder so ein blödes Beispiel, aber ich habe so eine Kur gemacht im August. Also es ist so eine Art Darmsanierung, wo man einfach Schonkost isst und aber eben auch ganz viel für sich und seinen Körper macht. Und das tut mir immer wahnsinnig gut. Und ich bin ja sowieso relativ schmal und habe auch immer schon darunter gelitten oder als Teenager darunter gelitten, dass ich zu dünn war. Und ich komme von dieser Kur und ich kann den Wecker danach stellen, wann der erste Kommentar zu meinem Körper kommt. Also,
echt?
Gott, bist du dünn geworden? Was ist mit dir los? Geht's dir nicht gut, obwohl ich einen Glow habe und total fresh aussehe, aber es wird total schnell der Körper bewertet.
Und dich auch fresh fühlst, ne? Es geht ja auch
total
um das Gefühl einfach, was man selber hat, womit man sich wohlfühlt.
Ja, also zum einen ist es das, dass man eben, glaube ich, einfach so sein kann, wie man ist. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl eben, dass ich so angenommen werde, wie ich bin. Ich finde SüdafrikanerInnen lustig. Ich verbringe wahnsinnig gerne Zeit mit ihnen. Ich finde sie dann doch weltoffener, als man vielleicht denkt, weil viele von ihnen haben auch noch gar nicht so viel von der Welt gesehen, weil man ja doch weit weg ist von allem. Und, das hast du ja auch mitbekommen, das Essen ist einfach wahnsinnig fantastisch.
Ja, voll. Und wie du sagst, dieser Vibe, diese Freundlichkeit auch, die mir auch als Gästin irgendwie in dem Land entgegengekommen ist, es war so überwältigend, so schön. Man fühlt sich sofort irgendwie willkommen in dem Land. Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Und was ja auch so ein Vorteil ist, jetzt auch gerade für die digitalen Nomaden, die jetzt gerade zuhören, es ist ja dieselbe Zeitzone. Das finde ich ja so verrückt. Du fliegst irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 12 Stunden fliegt man von Deutschland.
Genau, ja, ungefähr. Ja,
ne, so ungefähr. Und dann bleibst du einfach in derselben Zeitzone wie Deutschland. Das heißt, du kannst auch easy, wenn du jetzt irgendwie digital arbeitest oder ein Meeting hast oder so etwas in der Art, dann musst du dich gar nicht irgendwie so krass umgewöhnen, sondern bist einfach dieselbe Uhrzeit wie in Deutschland.
Genau, also eine Stunde Zeitverschiebung hat man ja, ne? Eine ist
es. Ach doch, eine, okay.
Ja, ja, die sind eine Stunde voraus. Momentan sind sie, glaube ich, 2 Stunden voraus, aber im Winter ist es dann eine Stunde. Mhm. Und klar, für meinen Mann ist das auch so. Also der kann natürlich, der hat keinen kreativen Job, der kann natürlich nicht einfach mal sich 4 Wochen oder 8 Wochen am Stück freinehmen. Der arbeitet dann auch ein paar Stunden von dort. Und ein Freund von mir aus Köln, der kommt uns jetzt besuchen und bleibt einen Monat bei uns und der wird auch arbeiten. Also das funktioniert ganz gut. Es gibt ja, ich weiß nicht, das hast du ja letztes Jahr auch mitbekommen, das berühmte Loadshedding. Also die haben ja immer wieder eben Probleme mit dem Strom und dann wird ja der Strom abgestellt. Je nachdem im Winter, also in unserem Winter, dort im Sommer und um die Weihnachtszeit machen sie das tatsächlich für die Touristen dann doch so, dass sie das so ein bisschen einschränken. Also da hast du dann höchstens mal 4 Stunden am Stück keinen Strom. Aber das ist, glaube ich, momentan haben sie teilweise bis zu 6 oder 7 Stunden keinen Strom. Und dann gibt es aber mittlerweile auch Backup-Systeme. Also ich habe mein Haus jetzt auch so ausgerüstet, dass du den ganzen Tag dort arbeiten kannst. Es gibt natürlich auch Hubs oder so, wie sagt man,
So Coworking Spaces?
Coworking Spaces, das wollte ich sagen, genau. Die gibt es mittlerweile auch. Also man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, um dann eben auch autark, wenn man digital arbeiten kann, dort auch in Europa oder in Deutschland zu arbeiten für Deutschland.
Ja, ich wusste ein von großer, diesem, von, ja.
Ja, nee, ist ein großer Vorteil. Also wirklich, ich finde das großartig, dass das geht.
Ja, total. Und wie gesagt, eben zeitlich. Also auch für alle, die gerade zuhören und die Möglichkeit haben, bei ihrem Arbeitgeber zu sagen, ich möchte mal einen Monat eine Art Workation machen, mal von woanders aus arbeiten, ist das dafür auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Ort einfach. Und ich muss auch sagen, ich war so überrascht. Ich weiß noch, ich saß am ersten Abend, wo ich angekommen bin in Kapstadt, dann im Restaurant mit der Crew, mit der wir auch diese Kampagne geschultet haben. Und auf einmal war Stromausfall und wir waren alle so voll geschockt und überrascht, weil wir alle auch das erste Mal da waren. Und dann wurden wir erstmal aufgeklärt, dass es eigentlich ganz normal ist. Und die haben das dann, die haben das richtig zu so einem Moment gemacht, überall Kerzen angemacht und Wunderkerzen. Und es war irgendwie ganz, ganz süß, wie man dann auch damit umgeht, mit diesem Stromsparen.
Das finde ich auch sehr spannend. Also ne, viele Menschen sagen natürlich auch immer zu mir, ja, aber wie ist denn die politische Lage und wie geht's dir damit und wie fühlst du dich dort? Und ich habe das Gefühl, dass die SüdafrikanerInnen insgesamt viel besser mit Hardcore-Situationen umgehen. Also wir sind ja immer sehr schnell aufgebracht. Wir fühlen uns sehr schnell eingeschränkt in unseren Rechten, die wir haben, ja, und ich hatte eben das Gefühl, auch in der Pandemie, also das war ja richtig, richtig krass, was da in Südafrika abging, also die Restaurants waren geschlossen, es gab auch kein Takeout, du konntest, glaube ich, nur in den Supermarkt, selbst da warst du teilweise eingeschränkt, wann du in den Supermarkt durftest und Apotheken hatten offen und Ärzte und das war's und wir hatten ja hier sehr, sehr viel größere Möglichkeiten und sie haben sich aber dran gehalten und es gibt wahnsinnig tolle oder imposante Drohnenvideos, wo eine Drohne über die Stadt fliegt und es sind einfach leere Straßenstriche im November, also wo normalerweise alle draußen gewesen wären und so weiter und die halten sich dann einfach daran. Also ich will gar nicht sagen, dass wir uns immer an alles halten müssen, weil manche Regeln sind vielleicht auch Quatsch oder komisch und man darf natürlich Sachen auch in Frage stellen, aber ich finde, dass ich in Südafrika immer das Gefühl habe, dass Leute versuchen, das Beste draus zu machen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, was hier bei uns in Europa passieren kann oder in Deutschland passieren kann, ja, wenn es eine Stromknappheit gibt oder was passiert irgendwann, wenn es eine Wasserknappheit gibt. Auch dort gibt es ja immer wieder Trockenheiten, wo dann eben das Wasser reduziert wurde, wo du in Restaurants beispielsweise dir die Hände nicht mehr waschen konntest, sondern da war dann irgendwie nur so ein Desinfektionsgel oder sowas, um eben Wasser zu sparen. Und auch damit kommt man klar. Also ich finde das eigentlich, auch wenn es natürlich krass ist, dass es eben so ist, finde ich es trotzdem immer fantastisch, dass es immer wieder eine Lösung gibt. Und ich glaube, das kann uns auch so ein bisschen beruhigen, dass wir gut durch Sachen durchkommen werden, die vielleicht erstmal eine Umstellung sind.
Ja, da können wir Deutschlands auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
Ja.
Auch von dieser Kreativität, ne, selbst zu überlegen, was kann ich denn jetzt in dieser Situation machen? Oft ist das so eine deutsche Mentalität zu meckern und so mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ihr macht alles falsch, die Politik macht alles falsch, aber selber gar nicht so in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, guck mal, das kann ich jetzt dazu beitragen. Tatsächlich ist das auf Mallorca im Sommer auch total extrem mit der Wasserknappheit. Das wissen ganz viele gar nicht. Wir haben ja 11 Golfclubs auf dieser Insel, also total übertrieben. Wow. Und riesige Hotelburgen, wo ganz, ganz, ganz viel Wasser verbraucht wird. Und wir, die hier dann leben, die müssen sozusagen ausbaden, haha, ohne Wasser.
Wie läuft das bei euch?
Also es ist natürlich nicht so extrem wie in Kapstadt, es wird eher dazu appelliert. Also ich bekomme dann bei YouTube wirklich ganz gezielt auch Werbung ausgespielt, dass ich mein Wasser sparen soll. Das steht auch in den Zeitungen. Da werden wirklich die Menschen, die hier leben, dazu aufgerufen, weniger Wasser einfach zu verbrauchen. Und das ist, ja, es ist verständlich. Das ist die Lieblingsinsel der Deutschen und der Briten. Und das ist natürlich dann sehr, sehr viel los und sehr viel Wasser, das verbraucht wird. Aber wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Remote-Jobs gesprochen, über die Möglichkeit, dass man von dort auch easy digital arbeiten kann. Du bist ja eher im Bereich Schauspiel, Moderation tätig. Wie gehst du denn mit dieser Herausforderung, um zwischen diesen zwei Wohnsitzen zu pendeln und wie organisierst du dein Leben dann, um es so stressfrei wie möglich zu gestalten? Gibt es dann, du hast vorhin schon mal gesagt, du bist mal etwas früher auch zurück nach Deutschland geflogen, um einen Job anzunehmen. Gab es schon mal die Situation, dass du auch Jobs hast sausen lassen müssen?
Ja, also ich habe definitiv Jobs schon sausen lassen. Also ich gucke dann natürlich drauf, bringt mich das kreativ weiter? Also möchte ich diesen Job machen, weil ich dadurch was lerne oder weil er mich vielleicht beruflich weiterbringt? Dann muss ich natürlich auch gucken, lohnt sich es finanziell jetzt diesen Job zu machen oder kann ich darauf verzichten? Und dadurch, dass ich ja früher nur Schauspieler war und sehr oft nicht genug Geld hatte und immer gedacht habe, ich muss das jetzt machen, ist es immer noch so in mir verankert, dass ich mir eigentlich viel öfter sagen muss, musst du das jetzt wirklich machen? Lohnt sich das jetzt? Ja, und ich habe immer wieder diese Angst, dass ich diese Existenzangst, dass ich denke, ich habe kein Geld mehr, ich werde nicht mehr gefragt, ob ich denn weiter arbeiten will. Und das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen eine verquere Realität. Also da muss ich mich, glaube ich, auch mehr auf mich verlassen können, dass ich sage, da kommt schon wieder was. Ich kann das jetzt guten Gewissens absagen. Aber wenn das jetzt natürlich ein großer Job ist, dann fällt es mir schwer. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mein deutsches Schauspielband jetzt mal englisch untertiteln will, dass ich versuchen möchte, mir dort eine Schauspielagentur zu suchen. Ich weiß nicht, cool, ob das schwer sein wird oder nicht, aber es wird ja sehr viel international auch dort gedreht. Und deshalb habe ich gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Natürlich kann ich auch podcasten von dort aus. Ich kann natürlich auch Social Media Kooperationen annehmen. Das ist natürlich alles möglich. Ich schreibe auch gerade wieder etwas, das geht natürlich auch, aber klar, mein eigentlicher Job ist in Deutschland und dafür muss man dann eben in Kauf nehmen, dass man die lange Strecke dann vielleicht auch wieder zurückfliegen muss, ja.
Mhm, ja, verstehe ich.
Das hast du ja jetzt ein bisschen einfacher mit Mallorca.
Das stimmt allerdings. Also ich habe es da ein bisschen einfacher, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich hatte eigentlich geplant, jetzt gerade in Australien zu sein. Das hat sich aus verschiedenen Gründen jetzt nicht ergeben. Und für diese Reise habe ich auch zwei Jobs aufgegeben, habe ich gecancelt, was mir jetzt natürlich total wehtut, weil wie du halt auch gerade gesagt hast, in unseren Berufskreisen weiß man ja immer nicht, was kommt. Man arbeitet eben mit dem, was halt gerade, was man gerade hat, was gerade an Angeboten sozusagen da ist. Deswegen ist das immer so ein Mini-Risiko, aber klar, ich hier auf Mallorca bin super verbunden nach Deutschland. Wenn da irgendwas spontan reinkommt, bin ich ja in 2 Stunden vor Ort. Das sah übrigens in Covid-Zeiten anders aus. Also hier wurden richtig viele Flüge gestrichen, da musste man echt gucken. Aber da wollte man ja auch nicht unbedingt reisen. Ja. Du hast aber auch gerade gesagt, dass du so ein paar Sachen kannst du eben auch von Kapstadt aus machen, ne? Podcast-Folgen zum Beispiel aufnehmen, Instagram-Kooperation und schreiben. Darf ich aus dir herauskitzeln? Schreibst du an einem zweiten Buch oder was?
Nein. Das mache ich gerade nicht. Nein, ich habe angefangen, tatsächlich fiktionale Sachen zu schreiben. Also ich habe 2 Serienkonzepte, an denen ich arbeite und ich bin ja kein gelernter Drehbuchautor. Deshalb bin ich da gerade auch noch so ein bisschen am Researchen, schaue mir verschiedene Masterclasses an zum Drehbuchschreiben und so weiter und so fort. Aber ich habe eben bei einer Serie jetzt schon 2 Folgen geschrieben, bei einer anderen bin ich in der Entwicklung. Und da muss ich sagen, meine kreativen Säfte fließen am besten, wenn ich nicht zu viel andere Sachen mache. Und da es jetzt gerade bis Promi Big Brother wieder losgeht, jetzt 2 Wochen, 3 Wochen so ein bisschen ruhiger geworden ist, habe ich mir jetzt quasi meinen Tagesablauf so gebaut, dass ich gesagt habe, ich gebe mir für jeden Punkt, den ich gerade in meinem Leben abarbeiten möchte oder mit dem ich mich beschäftigen möchte, gebe ich mir zwischen 1 und 2 Stunden. Also zum Schreiben, da muss ich immer erstmal so ein bisschen reinkommen, da gebe ich mir dann 2 Stunden, dann misste ich gerade hier meinen Kleiderschrank aus. Das mache ich dann irgendwie so, dass ich sage, okay, immer ein Fach oder da brauche ich dann ungefähr 1 Stunde für, dass ich meinen Tag so ein bisschen durchplane, weil sonst kann ich dir sagen, liege ich auch gerne auf der Couch und glotz irgendwie eine Folge meiner Lieblingsserie nach der nächsten. Und da muss ich gucken, dass ich mich selber auch so ein bisschen motiviere und dass ich aber auch in so einem Zeitplan bleibe und mich nicht so ein bisschen verliere. Und da freue ich mich jetzt dieses Jahr in Kapstadt ganz besonders drauf, dass ich mir auch wirklich mal Zeit nehme für kreative Sachen, um die dort auch umzusetzen und nicht jetzt nur unterwegs zu sein.
Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wie sich deine Auszeit da drüben eben auf dein kreatives Arbeiten auswirkt. Weil ich kenne das total, wenn man im Urlaub ist oder sonst einfach nichts zu tun hat, dann öffnet sich irgendwie im Kopf was ganz anderes, ne? Man ist viel freier und dann kommt man natürlich wahrscheinlich auch auf ganz andere Ideen. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannend mit den fiktionalen Stories. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Und ich meine, du kennst ja auch die andere Seite als auf der anderen Seite als Schauspieler. Das heißt, du weißt ja eigentlich, wie das, zumindest wie es am Set abläuft. Dann ist das Geschichtenschreiben bestimmt gar nicht so, so schwer. Gibt es
Ja.
denn eine Art Ritual, wenn du da drüben landest, das dir dabei hilft, um dich einfach besser zu entspannen und um auch im Kapstadt anzukommen?
Naja, also das erste Ritual, und das ist jetzt kein richtiges Ritual, aber ist einfach das Koffer auspacken. Ich liebe das einfach. Ich muss ankommen und ich muss erstmal meine Koffer auspacken, dann muss ich duschen und dann muss ich in den Supermarkt. Ich liebe einfach Supermärkte im Ausland und ich habe natürlich in Kapstadt oder in Südafrika dann eben auch meinen Lieblingssupermarkt und habe diese Sachen, die ich dann sofort kaufen möchte und kochen möchte und ausprobieren möchte. Oder ich habe ein Lieblingsrestaurant, wo einfach immer klar ist, das ist immer der erste Platz, wo ich hingehe, wenn ich da bin. Und dann geht mein Herz immer schon auf. Und Südafrika ist, man sagt ja auch immer, African Time ist ein bisschen anders als European Time. Dort ist alles immer sehr viel langsamer und es dauert immer ein bisschen. Und das ist aber auch total in Ordnung. Und die ersten 2 Tage ist es sehr ungewöhnlich und dann hat man sich dran gewöhnt und dann setzt die Entspannung natürlich auch schon ein, weil man nicht mehr nur noch von einem Punkt zum nächsten hetzt, sondern weil man sich einfach Zeit fürs Leben nimmt. Und das gefällt mir auch sehr gut.
Ja, finde ich schön. Koffer auspacken als Ritual. Das kenne ich. Also wenn ich irgendwo ankomme, dann muss man sich erstmal wieder so ein bisschen einleben, ne? So die eigenen vier, vor allem wenn es die eigenen vier Wände sind. Das ist ja bei dir ein zweites Zuhause einfach. Hast du denn Tipps für
Ja.
Leute, die noch nie vor Ort waren, wo die unbedingt mal hin müssen? Gibt es so drei Dinge, wo du sagst, das muss man gesehen haben, wenn man in Kapstadt war?
Ja, also was ich natürlich an Kapstadt sehr liebe, ist, dass man sich jeden Morgen neu und auch spontan entscheiden kann, was man machen möchte. Du hast von den Lion's Head angesprochen, da kann man wunderschön hochwandern. Das machen viele Menschen und viele KapstädterInnen tatsächlich auch 3-mal die Woche morgens oder so, dass sie sagen, jeden
Oh
Morgen
Gott.
um 6 stehe ich auf und wandere da hoch. Ja, das ist halt deren, das liebe ich an den Kapstädtern auch so. Die sind, das sind, ich bin es übrigens nicht, aber es sind Frühaufsteher. Und die gehen dann morgens um 6 ins Gym oder gehen eben, kraxeln irgendeinen Berg hoch, gehen wandern, gehen joggen am Meer, um dann eben vital und frisch in den Tag zu starten. Es fällt mir immer so ein bisschen schwer. Ich bin dann eher derjenige, der dann abends mit einer Flasche Sauvignon Blanc auf der Terrasse sitzt und am nächsten Morgen dann auch bis um 9:30 Uhr durchschläft. Auch das möchte ich dieses Jahr ein bisschen ändern. Aber du kannst dich morgens entscheiden, gehe ich in die Natur. Es gibt einen wunderschönen botanischen Garten in Constantia, der wunderschön ist. Da gibt es auch Konzerte sonntags. Aber auch da kann man eben hoch auf den Tafelberg wandern. Da gibt es verschiedene Strecken. Die einen sind schwieriger, die anderen sind so ein bisschen entspannter. Also jede Person, die nach Südafrika fliegt, kann sich gerne per Instagram bei mir melden. Ich habe eine 3- oder 4-seitige Liste mit meinen Lieblingsrestaurants, mit meinen Lieblingsorten. Die teile ich auch sehr, sehr gerne.
Sehr cool.
Aber also, man kann in die Natur, man kann natürlich an den Strand. Man muss wissen, der Strand in Kapstadt ist sehr, sehr kalt. Es gibt Mösenberg oder Blueberg, die sind so ein bisschen wärmer. Das ist dann, oh Gott, jetzt frag mich nicht, welcher Ozean das ist. Auf jeden Fall ist es der wärmere. Ich glaube, wir sind am Atlantik, der ist eher, ist das richtig?
Ich
Sind wir am
glaube,
Atlantik? Oder ist es umgedreht?
ich glaube, es war Indischer Ozean und Atlantikküste, oder?
Ich glaube auch. Und der Indische ist der warme.
Ja.
Soweit ich weiß, oh Gott, ich bin so schlecht in Geografie, siehst du mal. Aber also man muss wissen, dass der Strand wunderschön ist in Kapstadt, dass das Wasser aber richtig kalt ist.
Ja.
Aber auch das, ne, das ist das Einzige. Man kann eben an diese anderen beiden Strände fahren, da ist das Wasser dann eben so ein bisschen wärmer. Also geht man an den Strand, geht man in die Natur, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, shoppen zu gehen. Die haben tolle Malls da, die haben tolle Museen dort, auch das kann man natürlich alles machen. Ich war letztes Jahr mit Norman zum ersten Mal auf der Garden Route. Die geht eigentlich direkt von Kapstadt bis nach Port Elizabeth. Wahnsinnig schöne Natur. Ich war geflasht, wie unterschiedlich diese Natur dann ist. Also da hast du fast das Gefühl, du bist irgendwo im Regenwald in Brasilien oder sowas, wenn du dann da in die Richtung fährst. Also du hast einfach so, so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das liebe ich ganz besonders.
Hast du denn die Big Five schon gesehen?
Die Big Five habe ich schon mal gesehen, aber da muss ich auch Leute davor warnen. Also die Big Five sind natürlich die großen afrikanischen Tiere.
Welche sind das alles?
Ja, jetzt fragst du mich. Elefant.
Elefant. Giraffe.
Giraffe. Löwe. Nashorn.
Ja, und jetzt wird's tricky.
Ich habe sogar Tassen. Ich habe Tassen, wo alle drauf sind. Warte mal, ich laufe mal kurz in meine Küche.
Ja, hol mal die Tasse. Weil Nummer 5 fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, muss ich sagen. Obwohl ich habe mir ein Magnet gekauft. Das ist ja auch so ein kleiner Hack. Das wissen, glaube ich, gar nicht viele Leute. Das verrate ich euch jetzt mal. Ich kaufe mir überall, wo ich bin, immer einen kleinen Magnet. Und je trashier, desto besser. Also der darf gerne glitzern, bunt sein, 3D. Denn mein Lebensziel, meine Lebensaufgabe ist es, irgendwann diesen riesigen Kühlschrank zu haben, voll mit Magneten. So, ich habe die Leute jetzt gerade hier mit meinen Magneten voll geredet, weil ich habe auch einen Südafrika-Magneten mit all diesen 5, aber jetzt hast du die Tasse geholt.
Ich habe die Tassen jetzt da stehen lassen, aber ich habe mir die Tassen angeguckt. So, ich glaube, wir sind nämlich total falsch. Wir liegen nämlich falsch. Also, die Big Five sind, da ist nämlich keine Giraffe dabei. Die Big Five sind der Elefant, das Nashorn, der Büffel, das habe ich nämlich eben gesehen, der Löwe und der Leopard.
Ah, krass. Und die Giraffe gar nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht irgendwie. Die ist für mich schon so ein Sinnbild für Südafrika. Weiß ich gar nicht warum.
Ja. Aber ich bin jetzt ganz glücklich, dass ich das jetzt endlich mal gelernt habe, auch wenn ich mich jetzt hier in diesem Podcast ein bisschen entblößt habe. Oh ja, der reist immer nach Südafrika und weiß nicht, was die Big Five sind. Tatsächlich haben wir das dieses Jahr auf der Liste stehen, dass wir gerne mal in einen richtigen Nationalpark fahren wollen. Ich war einmal, damals 2001, war ich in einem, habe ich eine Safari gemacht, aber die war 2 Stunden von Kapstadt entfernt. Es gibt die Möglichkeiten eben, in solche Parks zu fahren, aber das sind halt große Zoos. Leben die halt nicht wirklich frei. Ja, das sind große Zoos, den Tieren geht's da natürlich gut, die sind da auch geschützt. Ja. Aber ich fand das damals so ein bisschen bescheuert. Also da waren zum Beispiel, wir haben uns dann damals so Wandmalereien angeguckt und dann haben wir halt gesehen, wie irgendjemand da diese Wandmalereien hinmacht. Also die waren sicherlich nicht originalgetreu. Die können uns dann erzählen, die werden nachgezeichnet und so, aber das war alles so ein bisschen komisch. Insofern, glaube ich, es lohnt sich dann wirklich. Es gibt auf der Garden Route wunderschöne Nationalparks, die dann teilweise aber eben auch sehr, sehr teuer sind oder gerade zu den Hauptreisezeiten auch sehr schnell ausgebucht sind. Aber alles um Johannesburg herum, der Edo Elephant Park und der Krüger Nationalpark sind eigentlich die wirklich am schönsten und am tollsten sind. Das steht auf der Liste für dieses Jahr.
Und die sind ja auch so groß, dass viele Leute da tatsächlich übernachten. Ne? Da gibt es, glaube ich, so Chalets, wo man über Nacht bleiben kann, damit man wirklich mal ein paar Tage auch wirklich im Nationalpark verbringt. Ist das so?
Genau. Also man kann, glaube ich, auch teilweise selber richtig da selber durchfahren. Also zum Beispiel Namibia ist ja auch gar nicht weit. Ja. Und meine Schwester ist damals mit ihrem Mann durch Namibia gefahren und die hatte so einen Volkswagen-Pickup-Truck sich gemietet. Und da hat man dann nachts quasi das Zelt hinten auf der Pickup-Ladefläche, hat man dann das Zelt aufgebaut und hat da dann eben sicher, mehr oder weniger sicher, geschlafen. Ich glaube, ich hätte da trotzdem ganz schön Bammel. Aber das haben schon viele meiner FreundInnen gemacht und haben das sehr genossen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde. Ich habe auch Friends, die sind mal nach Namibia letztes Jahr gereist. Die hatten das auch auf dem Dach, dieses Zelt. Also die hatten auch so einen fetten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, so ein Pickup, ne?
Ja, ein Pickup-Truck.
Pickup-Truck und oben drauf das Zelt. Ist schon ein Abenteuer. Also ihr Lieben da draußen.
Auf jeden Fall.
Jochen hat jetzt ganz viel...
Die anderen gehen halt in ein Chalet. Die sich leisten können, gehen in ein Chalet.
die sich leisten kann, gehen in ein Chalet mit einem Chardonnay. Genau. In diesem Sinne, Jochen, vielen Dank schon mal für diesen Input. Du hast mich jetzt gerade auch total aufgewärmt mit diesen ganzen Gedanken. Ich habe irgendwie sehr gerne in den Erinnerungen geschwelgt von Kapstadt. Hast du denn abschließend, so letzte Frage, einen Rat für die Menschen, die überlegen, sich eine ähnliche Auszeit zu geben, vielleicht in Kapstadt oder in einem anderen Ort? Gibt es so einen Tipp, weiß ich nicht, wie man sich am besten vorbereitet? Oder sagst du vielleicht einfach machen?
Ja, ich würde sagen, einfach machen, aber ich glaube, es hilft auch immer und ich weiß nicht, dazu muss man natürlich auch die Möglichkeit haben, aber ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen und die macht immer so Home Exchanges. Also die gibt dann quasi ihre Wohnung auf und tauscht sie dann mit irgendjemand anderem. Und das Tolle daran ist natürlich, dass du dich mit dieser Person auseinandersetzt, ja schon vorher, du gibst ja deine Wohnung auch nur an eine Person, mit der du irgendwie einen Vibe hast, zu der du einen Draht hast. Und so lernst du dann natürlich dein Austauschheim ganz anders kennen und die Gegend ganz anders kennen. Also ich kann nur sagen, sucht euch immer wieder Leute oder versucht durch irgendwelche Foren oder sowas Leute vor Ort kennenzulernen, die ihr vielleicht, wenn ihr niemanden vor Ort habt, um wirklich eine authentische Erfahrung zu haben.
Ja, richtig, richtig schön. Und auch ein sehr cooler Tipp mit dem Home Exchange. Da habe ich mich tatsächlich dieses Jahr auch angemeldet. Das gibt es das gibt es sogar als App. Das kann man sich runterladen. Das heißt wirklich Home Exchange. Und ich bin ein Riesenfan von dem Konzept, weil du, wenn du selber irgendwo hin möchtest, dann musst du auch selber deine Wohnung oder dein Haus zur Verfügung stellen. Das heißt, da ist dann so eine grundsätzliche Vertrauensbasis. Es ist nicht so wie bei Airbnb, sondern die Leute sind sehr respektvoll. Und ich habe das jetzt tatsächlich auch schon zweimal gemacht. Es waren schon zweimal Leute bei mir zu Hause. Und es gibt da auch so ein Punktesystem. Das heißt, du musst gar nicht unbedingt 1:1 mit der Person tauschen, sondern die Person kauft sich, sage ich mal, virtuell mit Punkten die Übernachtungen hier. Und mit diesen Punkten kann ich mich dann wieder woanders sozusagen einmieten. Das heißt, wenn ich jetzt Bock habe auf Kapstadt und die Person aber aus Frankreich kam, kann ich trotzdem nach Kapstadt gehen. Und das hat alles aber das hat so einen sozialen Touch, weil du selber nicht den Preis sozusagen mit den Punkten bestimmst, sondern die Plattform macht das. Das heißt, alles ist auch gleich viel wert, egal wo du auf der Welt bist, weil es ist ja oft so, dass es manche Ortschaften gibt, die einfach teurer sind und weniger teuer. Und manche Menschen können es sich auch einfach nicht leisten. Das heißt, dafür ist es auch eine sehr, sehr gute Sache, ein sehr soziales Konzept. Also schaut euch das gerne mal an.
Ja, und was ich eben auch noch dazu sagen muss, also gerade diese Freundin, ja, die wohnt halt im Prenzlauer Berg hier in Berlin, also in einer Gegend, die halt auch sehr gewertschätzt wird. Und die war jetzt schon ein paar Mal in anderen Ländern dann eben auch in Wohnungen oder Häusern, die sie so gar nicht hätte bezahlen können. Weil einfach durch diesen Austausch, durch diesen Tausch ist sie auf einmal an Plätze gekommen, wo sie A, nie hin wollte, die sie aber total lieb gewonnen hat und war auf einmal in Gegenden, die spektakulär waren oder in Wohnungen oder Häusern, die einfach spektakulär waren, weil sie eben diese Möglichkeit dadurch hatte.
Ja, ich finde das richtig cool. Also schaut euch das mal gerne an. Gut. Ja, vielen Dank, Jochen, für deine Zeit.
Ich danke dir auch. Es war schön, wie immer mit dir zu sprechen und ich hoffe, wir sehen uns auch bald privat mal wieder.
Das hoffe ich auch. Aller spätestens in Kapstadt.
Ja, du bist jederzeit willkommen. Tschüss, Leni.
Bis bald, Jochen.
Kleine Frage zum Ende. Kennst du jemanden, für den diese Folge oder mein Podcast allgemein hilfreich sein könnte? Falls ja, erzähl doch der Person gerne davon. Vielleicht bei Instagram, LinkedIn oder WhatsApp. Das geht ganz easy, indem du auf Teilen klickst. Vielen lieben Dank für deinen Support und wir hören uns in der nächsten Folge von Grow and Flow. Adios!